Astra Colada, mit bestem Gelaber, macht high wie die NASA. Ich hoffe, du ahnst das. Komm, gib dir das Blabla. Im Tausch gegen Karma, als einen guten Starter in deinen neuen Tag, ja.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben heute den 24.11.2022. Es ist Folge 140 und wie soll es auch anders sein? Daniel Hödmann ist nicht vor Ort, sondern er klebt irgendwo zwischen Zürich und München fest und hat mir Antoine Laval. Laval oder Lavale?
Nee, Laval.
Laval, dein Künstlername, ja. Wenn du im Piano unterwegs bist, genau. Ist Laval. Lavale.
Ja.
Mann, ey. Schön, dass du Daniel jetzt einfach mal ersetzt. Ey, sorry, ihr Hörerinnen da draußen. Aber er meint halt einfach, ja, tut mir leid, wir können leider nicht aufnehmen. Das Angebot kam erst am Sonntag rein und deshalb muss ich das jetzt machen. Und er ist halt einfach ein Arbeitstier. Und da passt eigentlich eine Frage ziemlich gut, die du mir gerade gestellt hast, die du dachtest, die müssen wir jetzt vor dem Podcast lernen, weil die vielleicht zu weit gehen würde.
Ja, das stimmt. Ich habe mich gefragt, immer wieder Verfolger dieses Podcasts, was eigentlich die aktuelle DNA dieses Podcasts ausmacht. Weil wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ihr begonnen habt, dann war das ja so eine Art Informationstool für irgendwie Musizierende und ClubbetreiberInnen etc., wie es eigentlich weitergeht und so die neuesten News und Gimmicks rund um Musik und Kultur und Musikveranstaltungen in Corona-Zeiten. Dann irgendwann habt ihr es ja mal so aufgebrochen und gesagt, wir machen jetzt weiter, und wollen aber nicht mehr so Corona in den Vordergrund stellen. Und deswegen kann es auch mal sein, dass irgendwie Gäste da sind. Und jetzt frage ich mich eigentlich, was ist denn eure DNA aktuell? Was ist denn eigentlich der Kern?
Das ist eine sehr gute Frage. Antoine Laval, der nebenbei bei Fluppe spielt und sein Klavierprojekt Lavale am Start hat. Und den ich jetzt auch irgendwie gar nicht großartig vorgestellt habe, weil ich glaube, du warst jetzt irgendwie 3 oder 4 Mal schon hier zu Gast.
Und 3 Mal, ja.
Die findigen HörerInnen kennen deine engelsgleiche Stimme. Mhm. Was ist die momentane DNA dieses Podcasts? Du, ich kann dir das gerade nicht sagen. Also ich finde es erstmal sehr schön, dass du uns als Informationspodcast angesehen hast. Das ist für mich halt viel zu übertrieben und viel zu hochgegriffen. Eigentlich war es ein Therapie-Podcast. Eigentlich war es ein Beschäftigungspodcast, damit Daniel und ich irgendwann mal wieder vor die Tür kommen und uns treffen und auch die Ausrede haben, wir treffen uns in einer Zeit, wo man sich nicht mit Menschen treffen darf, mit anderen Leuten. Für Daniel war dieser Podcast innerhalb dieser Corona-Phase, wo man sich halt nur mit 2 oder 3 Personen treffen konnte, wie so eine kleine Bubble, weil der selber nur seine eigene Beziehung gesehen hat und mich. Und die nächste fremde Person, die er in der Woche gesehen hat, war dann der Gast, der weibliche oder der männliche oder der diverse Gast. Und jetzt ist das irgendwie so, man merkt, nach 140 Folgen, es wird schwierig, dass das Leben, was jetzt schon wieder anfängt zu starten oder zu beginnen oder seine eigene Karriere, die dann irgendwie in den Vordergrund geschoben wird, das mit diesem Podcast zu verbinden, weil das kostet ja auch immer Zeit. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, dass das wirklich viel Zeit kostet, so einen Podcast fertig zu machen. Das heißt, ich bin in der Situation, dass wir den Podcast aufnehmen. Das heißt, ein bisschen Vorbereitung, Aufbau, eine Stunde früher hier sein, 1,5 Stunden quatschen, Abbau. Und dann gehst du halt in die Situation hinein, dann muss das ja auch noch geschnitten werden. Und dann muss das auch noch hochgeladen werden. Und dann machst du so ein kleines Cover und schreibst so einen kleinen Text und so. Und auf einmal sitzt du halt dabei und denkst halt so, Kacke, das dauert ja wirklich einen Tag, bis so ein Ding halt fertig gemacht ist. Und wir haben leider nicht so den Vorteil einer Redaktion, wie halt große Podcasts das halt tun. Und Daniel Hüttmann weigert sich halt auch, das als Crowdfunding-Projekt anzusehen. Und ich irgendwie auch. Also wir machen kein Patreon, wir machen halt kein PayPal, so dass wir uns dafür auch bezahlen können. Und so gerät der Podcast teilweise manchmal auch immer so ein bisschen in so eine Ecke. Wir würden es einfach voll gerne weitermachen, aber das normale Leben drückt einem irgendwie weg. Das sollte es eigentlich nicht sein. Es wird also teilweise, manchmal wird es halt stressig, so einen Podcast aufzunehmen, so wie jetzt gerade. Wir beide würden es halt unfassbar gerne machen für alle, dass wir kontinuierlich halt da sind und auch immer kontinuierlich einen Menschen als Gast halt haben, aber auch die Gäste anfragen, werden immer komplizierter, weil die Leute einfach jetzt auch gerade in der Veranstaltungsbranche immer was zu tun haben. Und der größte Teil läuft ja halt auch schon wieder teilweise auf dem Zahnfleisch und sagt jetzt nach diesem Sommer, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich kenne gerade so viele Leute aus dem Business, die halt sagen, ey Mann, ich bin kurz vor Burnout. so Depressionen, stressbedingt und eigentlich jetzt gerne den Pauseknopf anmachen wollen, geht aber nicht, weil
Weihnachten kommt. Guck mal in die Clubs hier in Hamburg, in die Programme der Clubs. Das nimmt doch, glaube ich, schon ganz schön ab, oder?
Du meinst die Anzahl der Konzerte oder
zum Beispiel, genau.
Oder auch die Leute, die gerade auf Konzerte gehen?
Ja, beides, aber ich meine eigentlich erstmal so die tatsächlich stattfindenden Veranstaltungen. Und dadurch ist doch, also ich bin gerade nebenbei ab und zu mal im Nordspeicher tätig. Und da merke ich schon auch, wenn ich da auf die Homepage gehe oder in den Schichtplan gucke, im Vergleich zu, also November, aber vor allem auch Dezember, im Vergleich zu, sagen wir mal, September oder Oktober, das hat schon rapide abgenommen, finde ich.
Ich habe trotzdem das Gefühl, dass es so eine harte Taktung gibt, weil jeden Tag irgendwo ein cooles Konzert ist. Jeden Tag spielt irgendwie eine coole Band. Und du weißt halt gar nicht so, okay, wo gehe ich denn eigentlich hin? Und neben diesen coolen Konzerten sind ja auch noch überall diese klitzekleinen Konzerten. Ja, rübs ruhig, das kannst du ja auch im Podcast, der fein erzogene Herr. Aber das hat immer noch die Frage nicht beantwortet.
Genau, also nochmal anders, Hauke, fällt ein bisschen geradeaus. Was motiviert dich eigentlich dann immer wieder hier zu sitzen eigentlich?
Erstens habe ich mal zu Daniel gesagt, wenn es halt so rapide mit den ZuhörerInnenzahlen runtergeht, dass man sagt, also für die 20 Leute können wir es auch sein lassen, dann ist es auch in Ordnung. Aber es sind halt nicht 20 HörerInnen, sondern es sind halt HörerInnen in einem vierstelligen Bereich.
Okay.
Keine Ahnung, und es gibt halt Menschen, die das halt auch immer noch abfeiern und die halt auch immer noch schreiben und sogar mehr schreiben als früher, die sagen, ey, ich wach mit euch morgens auf oder ich schlafe mit euch morgens ein und es ist immer cool, eure Stimmen zu hören, auch ist ja auch egal, ob ihr gerade Mumpitz erzählen oder nicht. Ich kenne total viele Daniel Hödmann-Fans, die einfach nur diesen Podcast halt anmachen, um ihn fluchen zu hören, um seine verkackte Gartenzaun-Mentalität zu hören und einfach sich darüber freuen und das einfach irgendwie witzig finden und die halt eigentlich gar keinen Bock auf Informationen haben, sondern es eher als Unterhaltung sehen.
Ja, okay.
Für uns ist das, oder für mich ist das auf der einen Seite das Schöne daran, einen Freund immer wieder im Gespräch zu haben und in eine tiefe Diskussion vielleicht hineingehen zu können und sich zu streiten, weil ich finde, je älter man wird, desto weniger hat man eigentlich mit einem Freund so dieses Diskussionspotenzial. Und das macht auch eine gute Freundschaft aus, wenn man miteinander herzhaft streiten kann. Und auf der anderen Seite nutze ich das ja trotzdem immer noch, um neue Leute in den Podcast zu bekommen, um sie kennenzulernen. Also gerade halt auch, wie Business halt funktioniert. Man ist irgendwie unterwegs, man hat ein Konzert oder ist eine Veranstaltung und trifft einen interessanten Menschen und sagt so, ey, wir machen aber auch einen Podcast, komm doch mal vorbei, wer bist du eigentlich? Ich gehe halt normalerweise nicht aufs Reeperbahn-Festival und sage dann so, ich finde, der ist jetzt ein interessanter Mensch. Du, hast du nicht Bock, mal dich mit mir zu treffen auf einen Kaffee? Vielleicht liegt auch an mir, ich habe so viele Freunde, die Freunde sind, aber die auch mit mir irgendetwas arbeiten. Also sei es jetzt die Band oder sei es Leute aus Projekten oder wie jetzt auch zum Beispiel Daniel. Der war zwar schon immer mein Freund, aber so eine tiefe Freundschaft haben wir erst, seitdem wir miteinander dieses Projekt halt haben.
Okay.
Wird das jetzt hier so ein Interview... Antoine interviewt Hauke.
Nee, so war es nicht gemeint.
Nee, aber ist ja auch in Ordnung.
Stimmt, es dreht sich gerade so um, ne? Wie dabei... wo da hier Horst Schlemmer irgendwie dabei Wer wird Millionär sitzt und plötzlich dann die Stühle getauscht werden und Günther Jauch dann die Fragen beantworten muss. Nee, so war das nicht geplant. Aber ich habe mich das wirklich auf dem Weg hierhin gefragt, so wo ihr da eigentlich gerade steht.
Das ist ja auch eine gute Frage. Ja. Das ist ja auch immer die Frage, wie lange dauert das eigentlich noch? Aber ich mag mich so ungern von so etwas trennen wie diesem Podcast. Also ich versuche mit aller Kraft das immer noch zu machen, dass wir es wirklich seit März 2020 jede Woche einen Podcast raushauen. Und ich kann dir nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht auch irgendwie für mein eigenes Selbstbewusstsein, für meine eigene Gier nach Perfektionismus, die dann sagt, nee, wenn du es einmal sacken lässt und das sagst, ja, dann können wir ja mal eine Pause machen, dann hast du es halt schon einmal gemacht und dann ist es halt viel einfacher zu sagen, dann machen wir halt mal eine Pause. Und du weißt ganz genau, wie das mit Content heutzutage ist. Wenn du einmal unangekündigt eine Pause machst, dann verlierst du halt Leute, weil Menschen brauchen ihren Alltagsrhythmus.
Merk selber.
Und ich kann es halt einfach nicht verantworten, dass da Leute draußen irgendwo im tiefsten Dschungel sagen, das kann doch jetzt nicht sein, die können mich doch jetzt nicht hier verlassen. Ich habe mich jetzt doch darauf gefreut. Wir haben zum Beispiel, ich habe letzte Woche am Freitag einen Podcast-Hörer aus Portugal kennengelernt.
Wahnsinn.
Der uns in Portugal hört. Krass. Der ist der Dominik. Wahrscheinlich, hallo Dominik.
Moin.
Ich erzähle, ja, der ist Backliner bei In Flames und der ist auf uns gekommen, weil wir mal mit Tex von Buren, der auch Drum Tech ist, einen Podcast gemacht haben und dann ist er einfach bei uns geblieben und meinte einfach so, ey, ist aber voll geil, euch zuzuhören. Ihr habt so eine beruhigende Stimme und man lernt auch immer neue Leute kennen und ich bin irgendwie bei euch geblieben. Und jetzt hängt er halt irgendwie seit 100 Folgen und hat ihr nach 100 Folgen halt auch schon gehört oder irgendwie so, hängt er jetzt bei uns und ist halt Fan. Und das war total komisch, denn das zu wissen und dann neben dem zu sitzen und ein Bierchen zu trinken. Weil ich war, jetzt kommt's.
Du warst bei Inflames.
Nee, ich war bei Inflames. Nee, ich wurde zu Inflames eingeladen, aber ich war da nicht. Ich war in Stuttgart. Frag mich mal, was ich 5 Tage in Stuttgart gemacht habe.
Hauke, was hast du denn in Stuttgart gemacht?
Oh, ich war auf der Messe in Stuttgart. Ich habe 5 Tage Messe gemacht. Folgendes. Ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen kann. Wir haben eine Bar, die heißt Das Hausverbot. Alban Koko war bei uns mal Gast. Alban Koko macht das Hausverbot, aber Alban Koko hat auch kurz vor Corona angefangen, seinen eigenen Schnaps in
diese Ingwer-Geschichte, ne?
Diese Ingwer, diesen ja. Saint Ginger ja. da reingeworfen. Ja. Und Alban Koko hat aber auch in der Corona-Phase ganz viele Menschen aus der Veranstaltungsszene bei sich in seinem Garten aufgenommen und Pizza gemacht und Saint Ginger ausgeschenkt und Getränke ausgeschenkt. Und es war irgendwie, als wenn wir so ein kleiner Jugendclub gewesen wären. Und ganz viele Leute aus der Veranstaltungsbranche hingen da halt einfach ab. Und er hat sich einfach 2 Jahre einfach super lieb um uns gekümmert. Und dann hat er mich am Dienstagabend angerufen. Du, Diggi, meine Promoterin hat Corona. Kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mit mir zusammen nach Stuttgart fahren und mit mir auf der Messe Saint Ginger vertreten und verkaufen? Und ich hasse.
Das wäre mein Albtraum.
Hauke. Ich hasse. Nein, aber mit mir ist es mega geil. Okay. Und mit Alban ist es mega geil. Ich hasse auch Messen. Das letzte, was ich gemacht habe am Promo-Job, war für das Telefonbuch. Das war in so einer Zeit, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete verdienen konnte, irgendwie in der Studizeit. Und da habe ich halt Telefonbücher und Gimmicks von der Telekom an die Leute in Leipzig verschenkt. Und ich habe mich am Abend geschämt.
Ja.
Und jetzt war es einfach so, dass wir einen großen, richtig coolen Messestand gehabt haben. Der sah halt einfach aus wie eine St. Pauli-Kneipe. Und dort halt diesen Saint Ginger ausgeschenkt haben und die Leute halt einfach richtig voll gemacht haben, damit sie diesen Saint Ginger kaufen. Und Alban hat einfach einen richtig hart politisch unkorrekten Humor. Und ja. Wenn ich mit Alban auch unterwegs bin, habe ich auch einen hart unpolitisch korrekten Humor.
Und stört das da Leute dann?
Ja, ja. Vor allen Dingen, wenn die aus dem Schwabenländle kommen. Aha. Wir hatten vor uns, der Stand war Bio-Veganer-Tee, Mund gesiedet, ja. Wie so 2 Dudes. Und ich weiß nicht, wie gut du Alban kennst, so wir waren beim Messeaufbau. Alban ist dann erstmal zu den Jungs halt gegangen mit der Flasche St. Ginger und er meint so, ja komm her, ihr Parasiten, lass mal trinken. Und die haben ihn halt angeguckt, als wäre er der letzte Assi. Und ich habe das halt gesehen, habe einfach nur gedacht, oh Gott, die werden uns hassen, wenn wir auf der anderen Seite stehen. Und um uns herum waren nur sehr spießige, konservative Leute, die halt ihre fucking Bio-Produkte verkaufen wollten. Ja.
Was war das überhaupt für eine Messe?
Eat in Style.
Eat in Style, okay.
Das ist riesengroß. Stuttgart hat ein riesengroßes Messegelände. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Direkt neben den Stuttgarter Flughafen. Mehrere Hallen, auch in diesen letzten 4 Tagen waren auch verschiedene Messen da, irgendwie Hund und Katze und die besten Küchengeräte und das war voll. Ich meine, 36.000 Leute waren da.
Wahnsinn. Und wie kann ich mir das vorstellen? Es geht dann morgens um 10 Uhr los, du mit Alban dahin, aufgebaut war ja hoffentlich schon und dann habt ihr da die Leute vollgequatscht oder wie kann man sich das vorstellen?
Wir waren am Mittwochabend da. Dort haben wir uns das erstmal mit allen Leuten verscherzt, weil wir mit allen Leuten erstmal einen trinken wollten und sagen, wir sind cool, habt ihr Bock mit uns? Nee, dann nicht. Nee, wir sind die Assis aus St. Pauli. Und dann sind wir am nächsten Morgen immer pünktlich um 9 Uhr da gewesen, haben den Stand halt schick gemacht und dann, wenn die ersten MessebesucherInnen halt reingekommen sind, haben wir gesagt so, ey, du, komm mal her, willst du einen geilen Schnaps trinken? Hast du Bock? Und haben die Menschen halt rangekobert. Und gerade weil wir auch gesagt haben, ey, wir kommen aus St. Pauli.
Wir machen den Style.
Ja, verstehe. Habe ich die absolute Fischmarkt-Kralle rausgeschoben und halt einfach gesagt, komm, wir kobern sie halt alle. Und gerade auf einem Donnerstag, wo überhaupt nichts los war, war unser Stand halt der vollste, weil sich die Leute halt einfach mit dem Ingwer-Schnaps voll gemacht haben.
Der vollste im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Ja. Und ich habe ganz vergessen, ich will mich nicht selbst loben. Es gibt viele Sachen, die ich halt nicht gut kann. Ja. Aber wenn ich was kann, dann ist das Leute kobern. Irgendwann stand halt auch ein Verkäufer, der das halt auch gelernt hat in seinem Anzug da und hatte nur den Kopf geschüttelt und meinte einfach so, ey, das kann nicht wahr sein. Ihr macht gleich beim ersten Satz ein Call to Action.
Was ist das denn? Sind wir wie bei Instagram oder was?
Ja, genau. So, was machen wir? Ein Call to Action. Ja. Also beim ersten Satz sagt ihr, kauf das. Und die Leute kaufen es.
Ja.
Und wir haben irgendwann nur Call to Action gemacht. Ey Leute, hier, 20 Euro, bam, ding. Du willst es nicht haben? Du brauchst es. Und ja, ich nehm's ja mit, ich nehm's ja mit. Wir haben am Samstag so viele Flaschen verkauft, dass wir am Sonntag nur noch 10 Flaschen zum Ausschenken gehabt haben. Und alles nur noch über online gemacht haben, und das war Bombe.
Direkt vor Ort am Stand mit iPad oder was?
Direkt vor Ort mit meinem Rechner stand ich da und dachte, Alter, Alban, wir machen jetzt eine Excel-Liste, wir wissen sonst nicht, wie wir sonst die Kunden rankriegen könnten. Ja. Und es war erschreckend, dass mir das erstens viel Spaß gemacht hat.
Ja. Hauke, der alte Vertriebler, glaubt ihr das, liebe HörerInnen? Glaubt ihr das, ey?
Aber auf der anderen Seite ist das sowas kann ich halt auch nur einmalig machen, weil Messe macht kaputt.
Ja.
Also wir hatten so viele Leute, die halt von den anderen Ständen vorbeigekommen sind, so viele Vertreter und Verkäufer, wo ich einfach sagen, so 90% der Leute, die halt da gewesen sind, die halt oft auf der Messe sind, waren schon so in so einem, die hatten so eine Verkaufsenergie bei allem. Und halt auch dieses, ne, ja, ich mache das ja nicht mehr so oft Messe, ich mache das jetzt ja gerade nur für meine Kinder, das läuft ja alles bei mir im Vertrieb richtig, richtig gut, wo du dann einfach merkst, so, nee, Digga,
du musst hier richtig ran, Junge. Geben,
Alter. Ja. Oh, ja, und
wahrscheinlich konntest du es halt irgendwie machen, weil du dich mit allen Aspekten so 100% identifizieren konntest. Du hattest Bock auf Alban, du konntest irgendwie, eure Verkaufsstrategie war irgendwie, ich sag jetzt mal, ein bisschen drüber sein. Ihr konntet euch 100% von dem anderen abgrenzen, und dadurch musstest du gar nicht in Konkurrenz mit den ganzen anderen Ständen treten, und dadurch war es irgendwie geil, weil ihr konntet einfach extrem frei aufspielen und so ein bisschen dieses Hamburger schnoddrige Image so ein bisschen vertreten. Dadurch war das halt so cool, aber wenn du dir vorstellen müsstest, dass irgendwie, ich sag jetzt mal, Best of Events Dortmund und wie die ganzen Dinger da heißen, das, ich sag jetzt mal, irgendwie so 5, 6, 7 Mal im Jahr zu machen, ich glaube, da gehst du echt ein.
Hast du schon mal so einen Verkäufer-Vertreter-Job gemacht?
Auf gar keinen Fall. Ich find's richtig übel.
Du hast noch keinen Job gemacht, wo du dich danach ein bisschen geschämt hast?
Also, ich habe ja mal als Booker gearbeitet. Und da verkauft man auch Bands und KünstlerInnen. Aber dafür habe ich mich eigentlich nicht geschämt. Nö. Und deswegen so, wie du brauchst das hier auf einer Messe? Nee. Wobei im Reeperbahn-Festival im weitesten Sinne ja auch eine Messe ist.
Du brauchst mich. Du brauchst mich. Du brauchst meine Band.
Mhm. Gibt schon Parallelen, aber natürlich jetzt nicht so ganz offensichtlich. Ja.
Ich habe schon viele schlimme Jobs gemacht. Also immer, wenn das Geld halt knapp gewesen ist, und gerade als freiberuflicher Künstler und als Nicht-Angestellter ist das zum Beispiel, was wir jetzt halt irgendwie hatten, das hat man gemacht, weil Alban einfach, den kannst du das nicht abschlagen. Der ist einer derjenigen in Hamburg, der immer noch Handverträge macht. Also der schließt keine Verträge ab, sondern der gibt seine Hand drauf und dann wird das auch so gemacht. Und das kenne ich kaum, dass das so ist. Auch im Booking, ich meine, der macht ja auch den Bahnhof Pauli, da macht er auch keine Verträge, das macht er alles per Hand. Und die Agenturen wissen immer noch, wenn die was abgeschlossen haben, so wird es auch passieren. Und das finde ich krass. Klar, man kann sich natürlich in der heutigen Zeit rechtlich irgendwie, ne?
Ja, vor allen Dingen krass. Ich meine, wenn er, lass ihn mal im Bahnhof Pauli irgendwie 10, 12, 15 Shows machen, dann frage ich mich auch, wie kann er sich alle Deals, alle Konditionen, alle Zusatzanmerkungen irgendwie merken? Wie auch speziell.
Weil er ein Geschäftsmann ist.
Aha,
okay. Ein kleiner albanischer Geschäftsmann, der das weiß. Dann kommen wir wieder zurück zu diesem Podcast. Ne? Normalerweise, wenn man jetzt orientiert ist, sich nach außen besser darzustellen, als man eigentlich ist, würde ich das normalerweise nie erwähnen. Würde ich sagen so, ey, das darfst du aber niemandem erzählen, dass ich Messe gemacht hat. Das ist ja voll scheiße für meinen Ruf. Also, dann hast du, der war bei der Messe, hat er Schnaps verkauft, so. Er läuft wohl nicht so gut bei ihm. So, wer verdient die durch den Podcast gar kein Geld? So, das macht ja auch irgendetwas mit dem Auftreten nach außen, wo du irgendwann halt auch sagst, so, ab einem gewissen Alter stellst du dich einfach nicht mehr an die Bar oder an die Garderobe, wenn du im Booking arbeitest oder in irgendeinem Bereich, wo es darum geht, nach außen hin so ein bisschen größer zu wirken, als man ist. Und ich finde es so schade, dass man das so machen muss oder dass halt viele diesen Gedanken haben, weil ich finde es überhaupt gar nicht so schlimm. Punkt.
Ist was dran, ja.
Aber hättest du ein Problem damit? Wenn ich jetzt sagen würde, du, Antoine, mir reißt jetzt halt gerade die Hutschnur. Ich habe hier ein mega geiles Produkt und ich habe eine Messe. Und du musst mir unbedingt helfen. Ich habe niemanden, der mit mir halt das verkaufen kann. Würdest du mitkommen?
Also ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Umstände drauf an. Insgesamt tendiere ich ganz stark Nein zu sagen, weil dieses sozusagen so fronted zu verkaufen und face to face, das ist irgendwie nicht in meiner DNA. Das ist, kann ich
weil
irgendwie
es dir
nicht so
unangenehm gut. ist, auf Menschen zuzugehen?
Nö, vielleicht das einerseits. Andererseits glaube ich, vor allen Dingen, dass andere Leute das besser können. Und deswegen würde ich mich erstmal grundsätzlich da zurückhalten. Aber klar, diesen Aspekt hast du ja eigentlich schon ausgehebelt, indem du sagst, du bist der Einzige, der mir gerade helfen kann. Ganz schwierig zu beantworten, Hauke. Also ich weiß nicht, ich glaube, ja, es käme auf die Umstände drauf an. Ich meine, ich schlage auch Gefallen oder Jobs, die man als Gefallen tut, auch nicht aus. Also ich habe gar nicht lange her, vor 4 Wochen oder 5 Wochen hat eine Bekannte angerufen, ja, ihr ist jemand für eine Produktion in der Elbphilharmonie abgesprungen, sie braucht unbedingt jemanden für die Gästelistenbetreuung, das ist ja so ein großes Haus und braucht da irgendwie nochmal eine helfende Hand. So, und dann war ich auch so, eigentlich hat mir das nicht so gut gepasst und dann war ich aber auch so, ja, okay, kriegen wir irgendwie hin, aber wenn das irgendwas ist, wo ich tatsächlich helfen kann, dann ist das in Ordnung, aber ich sehe mich einfach, finde es einfach, also genau, fühle mich, glaube ich, einfach wahnsinnig unwohl in dieser Vorstellung, in der Messe zu sein oder auf dem Messegelände zu sein und dann irgendwie so, keine Ahnung, von 9 oder um 10 Uhr morgens bis 17, 18 Uhr vor den Schnaps an Mann zu bringen, ist irgendwie eine schwierige Vorstellung für mich.
Ja. Ich kann das eigentlich ganz gut. Es ist so ein bisschen wie, du hast eine Hausparty und bist halt derjenige, der mit den Kurzen halt durch die Gegend geht und sagt, wer will noch einen Kurzen haben?
Ja, ja, ich verstehe schon, genau. Nur, dass die Hausparty in einem Setting ist, wo irgendwie alle eh Bock haben auf Trinken und wo das wahrscheinlich eh ein Freundeskreis ist, der irgendwie halbwegs in Ordnung ist und wo die Stimmung eh irgendwie abends ab 20, 21, 22 Uhr irgendwie nett und entspannt ist, meistens wahrscheinlich, und es ab einer gewissen Uhrzeit eh egal ist. Und jetzt sagst du gleich, ja, aber so ist es auf der Messe auch, die haben auch alle Bock auf Saufen.
Auf keinen Fall. Also ich sage, ja, die haben irgendwie alle Bock auf Saufen, aber auch ein Großteil, merkt man, das sind so frustrierte Paare, die nicht mehr wissen, was sie eigentlich machen sollen, wo man sagt so, komm, lass mal dieses Wochenende nicht auf Netflix, komm, lass mal zur Messe.
Oh Gott, ja. Also es war nicht nur damit man so mal weiß, das war jetzt nicht nur Fachpersonal, sondern es war auch ganz normale Leute, die konnten dann irgendwann auch dahin, ne?
Ja, ja, klar. Ja, okay. Also die Messe ist für alle geöffnet gewesen.
Okay, alles klar.
36.000 Leute waren da, ja. Und haben sich halt zwischen Hundehalsband und Bio-Tee und Bio-Gin und Bio-Gewürze. Also es war halt alles wirklich Eat-in-Style. Das ist halt wirklich, also das, was die coolen Kids sich heute kaufen und halt viel Wein. Aber liegt es einfach generell daran, dass du kein Verkäufertyp bist? Ihr habt ja ein neues Album. Geile Überleitung.
Ja, super.
Verkauf mir doch mal ein neues Album.
Nee, genau, also mit dem Verkaufen schwierig, aber ich glaube einfach vor allen Dingen nochmal, dass so da in diesem Rahmen zu verkaufen, also in diesem schutzlosen Messehallenrahmen, so in Anführungszeichen ausgeliefert zu sein, das fände ich, glaube ich, einfach schwierig. Aber um die Frage mal zu beantworten, ja, Fluppe, wir haben ein neues Album tatsächlich am Start, was im Januar rauskommt.
Blüte.
Nee, ist nicht wahr, Boutique heißt es.
Boutique.
Blüte war das erste. Genau. Nee, kein Problem. Genau, also Boutique kommt im Januar, Ende Januar raus und genau, wir haben jetzt irgendwie schon 2 oder 3 Singles ausgekoppelt und Musikvideos dazu rausgebracht und dann das Album mit Vinyl natürlich, verschiedenfarbig und das Übliche, was man so drumherum macht, also dann ab April ein paar Shows und im Mai dazu und jetzt heißt
das es... Das kaufe ich nicht.
Nee, muss auch nicht sein.
Ich hab's ja schon,
du hast es ja schon gehört.
Ich durfte es schon hören und das schon im September. Mhm. Das ist eigentlich ein ziemlich großes Privileg. Verkauf mir doch mal bitte, warum Boutique ein besseres Album ist als Blüte. Weil ich bin absoluter Blüte-Fan und muss noch überzeugt werden, dass Boutique eigentlich besser ist. Ich hab's ja schon gehört und mein Bauchgefühl geht eher Richtung Blüte. Es liegt daran, dass ich erstmal den großen Hit vermisse, weil mein großer Hit auf Blüte ist Computer.
Ist witzig, ist auch mein Lieblingstitel von dem ersten Album.
Ist auch ein unfassbar guter Song.
Ist auch prima, habe ich auch witzigerweise noch die Tage nochmal wieder gehört. Ist nur im Prinzip live gar nicht umsetzbar. Können wir nicht spielen, ist zu schwer. Kennst du das? So Titel, die man als Band geschrieben hat, die aber irgendwie die live nie so kicken wie andere Stücke?
Also lasst ihr Computer aus, wenn ihr den live spielt.
Tatsächlich.
Ehrlich? Ja. Aber dabei ist es doch euer größter Hit. Wie könnt ihr euren größten Hit auslassen?
Das ist ja interessant, dass du das sagst. Es ist in unserer Eigenwahrnehmung vielleicht ein ganz starker Song, aber das, was
Die Zahlen
sagen andere Sachen, genau. Die Zahlen sagen irgendwie dann Zange oder Scotland Yard oder sowas, sagen die Zahlen dann eher, wo wir uns immer fragen, ey, das waren jetzt nun wirklich jetzt nicht irgendwie die brillanten Schüsse von uns und auch nicht die tiefgehendsten Geschichten, aber Zange ist, wird dann halt irgendwie zum Beispiel vom Reeperbahn-Festival für einen Trailer angefragt, weil das dann irgendwie die Musik dazu sein soll oder so. Also wir freuen uns natürlich, weil auch das haben wir ja geschrieben und uns irgendwas bei gedacht, aber persönlich finden wir, glaube ich, schon andere Stücke auch in Stücken weit für uns interessanter oder aussagekräftiger. Aber alles gut, also von dem her, so ist auch in Ordnung, aber...
Ja, aber was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt geiler, Antoine? Warum ist das denn jetzt geiler, das zweite Album?
Es ist musikalisch ein bisschen ausgecheckter, würde ich sagen. Während sozusagen Blüte, also das erste Album, noch so eine Anfangsenergie und so eine Anfangseuphorie hatte, ist das zweite Album vielleicht ein bisschen musikalisch ausgecheckter. Es ist nicht ganz so einfach drauf los. Es sind sich zumindest, was so Soundfragen auf jeden Fall angeht, wird das Spektrum erweitert und irgendwie ist sich da mehr Gedanken gemacht worden. Insgesamt ist es übrigens auch weitaus poppiger. Wir haben in der Produktion auch Stücke beziehungsweise Spuren hintereinander eingespielt und nicht einfach im Band-Setup einfach eingespielt, wie auf dem ersten Album. Du merkst aber meine Zurückhaltung und das liegt auch
voll. Es ist kein Verkaufsgespräch.
Genau, du merkst, ich kann es nicht so gut, weil ich davon nicht überzeugt bin. Und jetzt kommt nämlich der ganze Haken. Wenn du mich jetzt so fragst, finde ich bis auf einige wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel Martin oder so, also der heißt so ein Titel, finde ich auch momentan, auch weil wir vieles immer noch von der ersten Platte mehr live spielen, auch dass die erste Platte für mich auch irgendwie bedeutsamer ist. Und jetzt kann man natürlich auch fragen, ja, warum und überhaupt und so. Und ich glaube, du kriegst irgendwie dieses Corona-Thema aus dem zweiten Album auch nicht so richtig, richtig raus. Ich glaube, den Schritt, den wir so ein bisschen gehen wollten, mit einem poppigeren Album, vielleicht ist einfach noch nicht gegangen, aber das hat auch ein bisschen was mit dem Feedback zu tun. Ich meine, es ist noch nicht raus. Wir wissen, dass das erste Album irgendwie gut lief. Wir haben irgendwie fast 600 Vinyl verkauft und was hier ganz ordentlich ist.
Total,
und,
ihr seid so verfickte
Vinylverkäufer.
Verfickte Vinylverkäufer, ja, genau.
Nee, also so und wir haben irgendwie...
Aber ihr seid so Lieblinge des, wie heißt das, Feuilletons?
Ja, genau.
Wie spricht man das
ja, richtig Feuilleton, aus? Hast du Feuilleton. Gesagt, ja.
Ihr seid so Feuilleton-Lieblinge. Ich finde es einfach unfassbar gut, was ihr halt vinylmäßig verkauft, bei den Spotify-Zahlen, die ihr habt. Und genau. Ich meine, das ist jetzt nicht böse.
Nein,
aber,
absolut, es gibt eine wahnsinnige große Schere. Ja.
Das, was halt online bei euch passiert, ist nicht vergleichbar mit dem, was ihr an Verkaufszahlen an Vinyl habt. Das finde ich jetzt übrigens ungefähr auch so wie bei Fjord. Fjord ist in den letzten irgendwie 3 Wochen irgendwie auch schon immer Thema gewesen, weil ich finde diese Band einfach faszinierend, weil sie sich überhaupt auf gar nichts einlassen, wie TikTok, Instagram oder Facebook-Werbung.
Super, ja.
Und sind gerade irgendwie mit dem neuen Album Nichts auf Platz 8.
Der Albumcharts?
Ja.
Wow. Ja, Hut ab. Stark.
Und haben dann aber auf Spotify irgendwie 20.000 monatliche Spotify-HörerInnen.
Ja.
Und du siehst halt andere KünstlerInnen, die dann halt eine knappe Mille haben und die verkaufen nicht mal die Hälfte.
Ja, und da sind dann wir. Also wir haben irgendwie bei Spotify, wenn jetzt nicht gerade just ein Album raus ist, haben wir so im Durchschnitt unsere, weiß ich nicht, zwischen 1.000 und wenn es mal hochkommt, irgendwie 2.500-3.000 monatliche Hörer. Das ist gar nichts. Spotify ignoriert uns quasi pauschal, was auch so Playlisten oder so angeht. Und trotzdem weiß ich, dass wir von der 3. Septemberwoche bis zur 1. Dezemberwoche letzten Jahres 300 Vinyl verkauft haben.
Siehst du? Und ja. jetzt kommt der
Call. Und zwar nicht zu 0,004 Cent der Klick, sondern zu, ich glaube, 20 Euro im Einzelhandel.
Siehst du? Ja. Und jetzt kommt der Käufer. Also ich denke jetzt auf einmal dieses, oh, das finde ich interessant, jetzt bleibe ich dabei. Vorher warst du halt so ein bisschen, ja, das ist ein bisschen poppiger und vielleicht ein bisschen ausgecheckter, aber jetzt kommst du halt mit den harten Fakten. Das ist jetzt so ein bisschen wie am Anfang, wo ich gedacht habe, oh, die Leute, bei den Leuten zieht das auf einmal, wenn ich sage, der ist vegan, der Schnaps und er ist bio angebaut, bio Zitronen.
Hat so. Die Leute nicht interessiert,
Hat
oder?
Die Leute nicht interessiert. Nee.
Auf was hat die interessiert, wie viel Prozent er hat oder was?
Nee, Geschichten haben die interessiert.
Ah ja, okay.
Ich musste nur sofort sagen, so ey, Leute, wir kommen von St. Pauli, wir haben da eine Bar, die heißt Hausverbot, das ist eine Metal-Kneipe. Oh, was, eine Metal-Kneipe?
Ja, oh,
die okay. Metal-Kneipe schlechthin. Da sitzt die ganze, das sitzt das ganze Business. Wie das ganze, wir sitzen da die Metal-Bands? No way, da sitzt die Crew. Wir haben unter den Stammgästen den Monitormann von Toto, die Mischerin von KIZ, eine Mercherin, die halt mit den ganzen großen Metal-Bands unterwegs gewesen ist, in ganz Europa und US-Touren und sowas macht. Die hängen da halt alle ab. ab. Oh, das ist ja interessant, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, ja. Und dann hat immer weiter einen Schnaps eingegeben, oh, erzähl mal ein paar Geschichten. Ja. Und sobald du in diese Situation kommst, dass die Leute Bilder haben und Geschichten erzählt werden, war es halt so, die waren so, up, haben sich geöffnet und dann machst du ein Call to Action und sagst halt einfach, weißt du was, hier, der Schnaps kann dir dieses Gefühl geben, dass du auch dabei bist.
Das hast du nicht so verkauft, Hauke.
Doch!
Du hast so gesagt, ja, kauf doch jetzt aber auch mal einen. Hat sich da noch eine Geschichte oder was?
Nein, ich, nee, so nee, nicht. Ich hab die Leute rangekobert. Erstmal jetzt, komm mal ran hier. Erstmal den ersten Schnaps gegeben, so, ja, der ist ja lecker. Ja, wisst ihr, wo der gemacht wird? Den machen wir halt normalerweise immer frisch. So, und dann hat ein bisschen von der Bar erzählt und St. Pauli und da geht das ja auch noch, komm, wir trinken mal nochmal einen und so. Und dann immer so eine mini kleine Geschichte erzählt.
Okay.
Und dann hat er gesagt so, ey, wenn sie sich halt was vorstellen konnten, ja, und kauf das dann. So, wir schicken dir das. So, das ist gut, dass ihr das macht. Ihr unterstützt St. Pauli. Weißt du, und ich, während alle anderen so Shirts angehabt haben von ihrer Firma, weißt du, dann steht da halt dann dein Name hier oben drauf, ne, hier Fresh Bio Tee, whatever, hatten wir halt, lief ich die ganze Zeit immer mit dem Fuck Nazis Pulli durch die Gegend und ja, Alban sah halt einfach aus wie ein Cobra, ja, jetzt muss man einfach sagen, liebe HörerInnen, um an Schwanz fliegen gefühlt 4 Fruchtfliegen. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Ja, aber genau so. Und wenn du halt sagst so, ey Leute, wisst ihr was, wir sind nach außen hin, Internet, alles was mit Multimedia zu tun hat, Multimedia, da sagt man das überhaupt noch, alles Social Media, was mit Social Media zu tun hat, da sind wir nicht groß. Aber wir verkaufen 600 Scheiben von einer Band, die eigentlich überhaupt gar keiner kennt. Dann denke ich erstmal so, oh krass, wie macht ihr das eigentlich? Und dann sagst du, weißt du was, wir haben da so einen Song, der heißt Martin. Aha, Martin. So einen Martin kenne ich halt auch. Das Geile an dem Ding ist halt einfach, wir haben das irgendwie beim ersten Mal gemerkt, als wir den gespielt haben. Die Leute kannten den noch nicht mal, aber der Refrain geht, Martin
Halsmaul. Martin, du alte Sau, Martin Halsmaul.
Und haben beim zweiten Mal, als der Refrain kommt, direkt mitgemacht.
Ja. Stimmt, so ist es tatsächlich auch.
Ja.
Hast recht.
Ja. Ja.
Weil es wirklich super simpel ist, ne? Ja.
Martin, du alte Sau. Martin, Hals, Maul. Siehst du? Super einfach. Das wollen die Menschen so. Und ich denke so, okay, das war ein interessanter Song. Den will ich jetzt hören. Wenn jetzt kommst du, der ist ein bisschen poppiger und musikalisch geil ausgeklügelt. Und da haben wir da hinten noch, Alter, was wir da für Synthes in den Background gehauen haben, damit sich das voller anhört. Denkt jeder Käufer, ja, kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen.
Ja, wahrscheinlich, hast du recht.
Tut mir leid, ich wollte jetzt nicht dieses Verkaufsgespräch anreden. Aber genau, ich meine, wenn du aufs Reeperbahn-Festival gehst, wie verkaufst du dann deine Band oder ist Krischi dafür zuständig?
Ja, das macht Christian. Krischi oder auch Joe oder irgendwie vor allen Dingen natürlich hoffentlich auch die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und die das hauptberuflich machen, sprich irgendwie Vertrieb und Label und Verlag zum Beispiel.
Ja?
Ja.
Und
also ich spiele ja Schlagzeug bei Fluppe und da ist man tatsächlich, hat man so ein bisschen den Fluch, dass man immer irgendwie an der Backline hängt, weil man immer das meiste zu schleppen hat, die weitesten Wege hat, am meisten sozusagen für das Konzert organisieren muss, den meisten Zeitinvest hat und immer erstmal gucken muss. Und zu einem Überfluss spiele ich auch noch auf Links. Das bedeutet, was immer viele
Links ist besser, ja.
Ja, genau, was viele Crew-Leute irgendwie nervt, weil man dann irgendwie alles verdrehen muss oder wir gleich von vornherein mein eigenes Set mitbringen. Das heißt, tendenziell hänge ich eher bei solchen Sachen so ein bisschen in der Infrastruktur einer Show fest und bin dann weniger am Veranstalter oder am Quatschen mit Leuten oder am Verkaufen oder sowas. Ja.
Aber das kannst du doch eigentlich total gut. Ich meine, wenn wir uns treffen, dann sind wir doch so im Business eigentlich drin. Und nee, findest du nicht?
Nee, wir sind nicht im Business.
Nee, aber wir machen so Gossip Talk.
Ja, das ist ja kein Business.
Das ist das Business schlechthin.
Das ist kein Business.
Wenn was geht, dann ist es Gossip Talk. Ich liebe Gossip Talk.
Ja.
Ja, und ich glaube, fängt da nicht das Business an?
Nee. Das Business verstehe ich immer was anderes drunter. Mit dir mache ich auch kein Business. Mit dir bin ich lose befreundet und wir kennen uns seit zig Jahren. Das ist ja irgendwie für mich jetzt kein Business.
Hast du gerade gesagt, ich bin ein loser Freund von dir?
Ja.
Oh, das finde ich aber schön.
Oder?
Oder schon, ja.
Ja, schon. Ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt schon?
Das finde ich richtig gut, dass du das jetzt gerade fragst, weil ich habe nämlich 12 Fragen vorbereitet.
Oha. Ja.
Für das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Wenn jemand sagt, dass ich Keyboard spiele, sage ich:
Das heißt kein Keyboard, ich spiele Klavier.
Diesen Schnaps kann ich nicht mehr trinken.
Sambuca konnte ich noch nie.
Zombie-Apokalypse. Ich werde als erster gefressen oder ich werde Leader der Überlebenden?
Ich werde Leader der Überlebenden.
Echt?
Ja.
Warum?
Gefressen werden ist irgendwie, klingt unangenehm.
Ja, natürlich. Aber bist du so ein Typ, der selber sehr viel für sich Sorge tragen kann und Verantwortung für sich übernehmen kann, alleine überleben kann, durch den Wald geht, sich ein Zelt aufbauen kann aus Blättern, ich weiß es nicht.
Nee, gar nicht. All das nicht. Ich habe auch gar keine guten handwerklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Aber
warum bist denn du Leader?
Nee, aber ich kann mich gut um mich selber kümmern.
Würdest du dich als Leader der Band bezeichnen?
Nee, das machen wir irgendwie schon relativ aufgeteilt.
Ja?
In Einzelbereichen vielleicht. Jeder hat so seinen Teilbereich.
Was ist dein Einzelbereich?
Ich glaube, dass ich mich ziemlich intensiv zum Beispiel um diesen ganzen Apparat Songwriting ganz gut kümmere. Also alles, was nicht mit Texten zu tun hat.
Die Arrangements.
Zum Beispiel.
Von
Schlagzeug bis welcher Teil kommt wann und wollen wir das nicht umdrehen und wie lang geht der Teil und was könnten Backing-Tracks da machen und was könnten Keyboard da machen und wie könnte man Chöre setzen und sowas.
Ah, stimmt. Du hast ja sozusagen dein musikalisches Gehör nicht nur im Rhythmus, sondern auch durch das Klavier in der... Mein allererster Autounfall.
Hatte ich zum Glück noch nie.
Nee?
Nee, ich war aber nicht mal Teil eines. Also vielleicht habe ich mal irgendwas gesehen als Zeuge, aber ich bin noch nie in sowas involviert oder verwickelt gewesen. Zum Glück.
Du kommst aus Zeven, oder?
Ich komme aus Zeven, ja.
Aber da ist es doch eigentlich normal, dass man 18 sein erstes Auto bekommt. Dein erstes Auto war ein?
Ich habe noch nie ein Auto besessen. Führerschein mit 17, aber nie ein Auto gehabt.
Wie bist denn du durch die Gegend gefahren?
Mit dem Auto meiner Eltern.
Auf dem Dorf war ich immer derjenige, der...
Auf dem Dorf war ich immer derjenige, der nicht die Eltern hatte, die einen abends von der Party abgeholt haben.
Weil sie es nicht wollten oder weil du es nicht wolltest?
Nee, der Spruch war immer meiner Eltern, ja, feiern gehen kannst du ja, aber wir holen, glaub ja nicht, dass wir dich abends dann noch abholen.
Und wie bist du dann nach Hause gekommen?
Ja, entweder ganz, ganz, ganz selten mal mit einem Taxi oder ich hatte das Glück, dass andere, mit denen ich dann los war, ältere Geschwister haben, die das gemacht haben und ich habe auch, glaube ich, sogar ein, zwei Mal diesen sehr fragwürdigen Tartuffe-Bus, kennst du den noch? Wir haben ja eine, also für die HörerInnen da draußen, wir haben ja eine größere, na eigentlich haben wir genau gesagt zwei größere Discos. Wir haben ja Meyers, ne?
Meyers Tanzpalast.
Meyers Tanzpalast, genau.
Wo war das?
Wirsdorf?
Sittensen, glaube ich, ne?
Richtung Brockel, Sittensen, ja. Genau. Und wir haben auch vor allem das Tartuffe, also in Bevern. Das war eher meine Ecke. Dort gibt es eben so einen Bus, der einerseits über die ganzen Dörfer juckelt und dann die Leute zu, ich glaube 22:30 oder 22:45 oder sowas hinbringt einerseits und du hast aber auch denselben Bus, in den dann eben alle einsteigen und wieder über alle Dörfer zurück fährt und dann bist du so irgendwie, ich glaube Zeven ist auch Endstation und du steigst da um 3 glaube ich ein und dann bist du irgendwie um 4 zu Hause, aber wahrscheinlich eher so 16:30, weil der Bus natürlich alle naselang anhält, weil irgendwer pinkeln muss oder auch andere Flüssigkeiten ausscheidet. Und deswegen, ich glaube, diesen Bus hat mich auch ein, zwei Mal genommen. Es ist die verdammte Hölle, glaub es mir.
Daumenexpress. Kenne ich nicht oder ich bin der König der Beifahrer.
Daumenexpress?
Kennst du das Wort Daumenexpress?
Nee, was ist denn das?
Ich meine, gerade du, der kein Auto hatte und auf dem Dorf gewohnt hat und gerade in dieser Zeit so um die 2000er rum, Daumenexpress ist einfach an der Straße stehen, seinen Daumen raushalten und mitgenommen werden.
Nee, habe ich nie gemacht.
Wenn mich in Hamburg jemand nach einem guten Restaurant fragt, dann empfehle ich gerne...
Das Camagnol.
Was ist das Camagnol?
Das Camagnol ist, glaube ich, in der Juliusstraße und ist ein kleines französisches Bistro. Das finde ich ganz fantastisch.
Was würdest du empfehlen zu nehmen? Die 24.
Die haben so wenig Gerichte, dass sie gar keine Nummern haben. So viel kann man schon mal sagen. Und ich finde, ja, die Fischsuppe ist zum Beispiel sehr gut dort.
Fischsuppe. Mhm. Würde ich niemals bestellen.
Mhm. Probier mal da. Wenn du Fisch isst, ist es lecker.
Ich dürfte einem Ereignis in meinem Leben einen anderen Verlauf geben. Welches und warum?
Vielleicht meinem Abi-Jahrgang. Mhm. Oder meine Abi-Zeit besser gesagt, weil das hätte man irgendwie alles ein bisschen akkurater und sauberer machen können.
Was hast du in der Zeit alles gemacht?
Alles Mögliche, nur nicht so richtig viel gelernt.
Aber was wäre denn der Unterschied, wenn du jetzt ein besseres Abi gehabt hättest?
Ach, im Grunde nichts, das stimmt schon. Aber so im Rückblick merke ich schon immer wieder so, wenn ich das jetzt auch mit Studienzeiten und sowas verfolge oder vergleiche, dann denke ich mir so, oh, was war man eigentlich für eine Lusche in der Abi-Zeit? Also faul einfach, mit Computerspielen mehr beschäftigt und Musik und mit zig anderen Dingen, aber irgendwie Lernen war irgendwie ungeil.
Wie bist du da rausgekommen? Mit einem Durchschnitt von?
Ich glaube 2,8.
Das also, ist aber noch.
Ja, ist okay, aber ich meine, du hast für wenig Einsatz, auch, hättest du auch viel besser eigentlich so was gekriegt. Also wirklich, ja. Ich weiß noch, wie ich nach Hause kam, ich hatte eigentlich 2,9 und hatte, aber im Abi, in den Abi-Prüfungen hatte ich dreimal eine 2 und zweimal eine 5. Und dann habe ich gesagt, oh, das kann ich ja so irgendwie nicht stehen lassen. Und dann bin ich so nach Hause gekommen und da war meine Mutter am Kochen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber in Englisch und Bio, da lasse ich mich jetzt auch nachprüfen. Das waren übrigens die beiden Fächer, wo ich 5 hatte. Da lasse ich mich jetzt nachprüfen. Und sie dann so, da packe ich der Ehrgeiz ja früh. Und das ist so, so richtig so Spruch, den Mütter dann so, aber nicht mal aufgeguckt, sondern noch immer da am Kochen gewesen oder am Schneiden oder was sie da in der Küche gemacht hat. Und dann dachte ich so, naja, wollen wir mal gucken. Und da habe ich mich mit Ach und Krach in den mündlichen Abprüfungen dann irgendwie, da weiß ich nicht, auch nicht königlich, da mit, ich glaube, mit 2x4 oder sowas da irgendwie rausgegangen. Was hat auf jeden Fall gereicht, um den Schnitt noch um 0,1 zu verbessern. Also sowas Albernes am Ende. Ja.
Katze oder Hundetyp?
Katze, hundertprozentig.
Katzen oder Hunde Videotyp?
Och, da gibt es von beiden was Süßes. Lieber Hunde da, glaube ich.
Der peinlichste Moment im Backstage?
Ich weiß nicht. Fällt mir gerade gar nichts Gescheites ein. Hast du peinliche Momente im Backstage?
Oh ja. Wir sind ja manchmal immer mit GastmusikerInnen unterwegs, ja, und haben einen Gitarristen dabei gehabt und haben einen Gig gespielt in Rostock-Lichtenhagen. Da war, ich glaube, ich weiß gar nicht, war 20 Jahre Lichtenhagen, so ein Festival. Einfach nur mal zurückschauen und als Headliner war da Suki. Und unser Gitarrist hat dort einen ziemlich dummen, machohaften Cis-Mann-Spruch gesagt. Ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, aber es war halt einfach eher irgendwie zu viel Bier getrunken und dann, keine Ahnung, irgendwie einen Spruch aus den 2000ern rausgekloppt und Suki hat das mitbekommen. Und dann haben die halt angefangen, so eine Grundsatzdebatte über Feminismus zu führen. Oh, ja. Und es war irgendwann nur noch peinlich, sodass ich ihn halt irgendwie weggenommen habe und gesagt, wenn du jetzt nicht dein Maul hältst, dann wirst du niemals wieder bei uns spielen. Es war mir einfach super unangenehm, weil das in so einer Biermännlichkeit, kennst du diese Biermännlichkeit?
Ja.
Und gerade auf so einer Veranstaltung mit so einer Künstlerin zusammenzuspielen, finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie wirklich peinlich, wenn man einfach gerade auf großen Veranstaltungen ist und sich nicht benehmen kann. Das ist mir halt auch oft das mal zum Beispiel bei großen Veranstaltungen oder Festivals passiert, wenn du halt in so einem Artist Care bist und sehr aufgepuschte männliche Hip-Hop-Acts hast, aber am gleichen Tag dann aber auch noch super attraktive Frauen-Acts halt spielen, dass das dann super clasht.
Ja.
Und wenn du nur noch einen Menschen dabei hast, der halt sein Maul auch wirklich mal aufmacht und Feminismus groß auf der Fahne stehen hat, dann gibt's halt richtig was. Also ich finde das immer, es ist für meine, ich schäme mich dann immer selber, dass ich ein Mann bin.
Das ist ein interessantes Phänomen, nicht wahr? Also darüber können wir auch nochmal ganz kurz sprechen. Mitgehangen, mitgefangen, Hauke. Also es ist ja immer interessant, dass man auch so für Aussagen oder auch Haltung, gerade in Bands, also in Gruppen, ertappe ich mich immer wieder auch zu denken so, ganz so hundertprozentig gehe ich da irgendwie nicht mit oder so. Aber man ist schon immer mit sozusagen, also weil man Teil dieser Gruppe ist, dann ist man auch immer so, ja, man ist schon immer mit gemeint so, ne? Das habe ich mich total daneben ausgedrückt, oder?
Nee, gar nicht.
Aber weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Du wirst, also bleiben wir mal bei deinem Beispiel. Mhm. Das heißt, Suki hat dann im Prinzip so ein bisschen gedacht, ja, das ist jetzt hier der Gitarrist von Oatville. Wahrscheinlich war das so, ne? Und,
ja.
Und der Hauke und alle anderen setzt sie damit quasi gleich. Und da denkt man sich so, also richtig passt mir das gar nicht, ne?
Was ist die Frage? Kannst du gleich beantworten, weil letzte Frage wäre von mir der peinlichste Backstage.
Der peinlichste Backstage. Oh, wir haben im Mai 23 Termine gespielt. Da wüsste ich aber einige. Der peinlichste Backstage, im Grunde sind immer die Backstage, die keine Backstage sind. Das sind irgendwelche Kabobs, wo man irgendwie gerade mal so ein Sofa reingeprügelt hat und irgendwelche Heizungsrohre da noch so sind und so. Das sind irgendwie immer die Sachen, wo es irgendwie unangenehm wird. Und dann nach dem Abbau auch auf jeden Fall gar kein Platz ist für Equipment. Das muss am besten auch gleich raus. Dann steht man da als Schlagzeuger irgendwie zum Hinter, hinter der Tür des Hinterausgangs des Clubs irgendwie, weil man Support war und dann kannst du irgendwie bei minus 2 Grad dein Schlagzeug im Kalten irgendwie einpacken und casen. Das sind immer die Backstage- oder Nach-Show-Situationen, wo ich immer denke, oh, das ist irgendwie nicht richtig durchdacht hier.
Ich finde immer peinlich, wenn zwischen Club und Backstage nur ein Molton hängt.
Okay. Stimmt, gibt's aber auch häufig. Ja,
ja. Sehr schön. Also, ja. Das haben wir sehr diplomatisch ausgedrückt, weil ich glaube, keiner will irgendwie gerade einen Club sagen. Alle haben einen Club im Kopf, aber keiner will irgendwie einen Club sagen. Aber ich finde es halt immer richtig doof, wenn du halt keinen Backstage-Bereich hast, sondern einfach hängt einfach nur ein Molton und die Bühne ist halt direkt daneben und du hast überhaupt gar keinen Safe Space, um dich halt irgendwie mal 5 Minuten...
Ich habe sowas von einem mindestens Club im Kopf.
Ich auch. Meiner ist in Köln.
Meiner ist in Hamburg.
Willst du nochmal auf die Frage zurückgehen? Eine Person in der Band verhält sich komisch.
Genau.
Und am Ende ist das ganze Konstrukt damit gemeint. Du findest das irgendwie doof, dass das
so
genau,
ist. Ich denke mir dann so, man ist dann schon so mit, ich stelle nur fest, mitgehangen, mitgefangen so ein bisschen, weil die Person eben nicht als Einzelperson, also der Auftritt der Gruppe ist ja sozusagen aufgrund eines Anlasses, nämlich in dem Fall ein Konzert einer Band. So. Und wenn eine Einzelperson aus dieser Gruppe eben dann so eine Diskussion anfängt, die vielleicht einem anderen unangenehm ist, dann hängt man da immer irgendwie so ein bisschen mit drin. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann da interveniert hast und auch so meintest so, ey, bitte Klappe halten, weil sonst kannst du halt nicht mehr mit uns spielen. Und das ist schon, plötzlich wird das Individuum nicht mehr als Individuum gesehen, sondern immer als sozusagen Teil einer Gruppe. Und das ganze Negative, was eigentlich die einzelne Person abbekommen müsste, bekommt dann sozusagen die ganze Gruppe so ein bisschen ab.
Und dann sind wir wiederum am Anfang des Podcasts, bei der Messe, beim Verkauf mir das. Mhm. Also ich sehe es von zwei Seiten. Ich sehe es halt einmal als der Mensch, Hauke Horreis, der da steht und seine Meinung hat und versucht, wenn er etwas sieht, was nicht cool ist, so das auseinander zu klabüstern. Aber halt auch der Mensch, Hauke Horreis, der ein gewisses Produkt oder eine gewisse Band vertritt. So, wenn du bei mir in meiner Firma arbeitest oder in meinem Kosmos, in meinem Safe Space bist, musst du gewisse Werte vertreten. Wenn du es nicht kannst, hast du das Problem oder haben wir das Problem, dass das, was du machst, sich immer auf die Band niedersetzen wird. Genau. Und so ist es halt auch bei, sagen wir einfach mal, bei der Messe. Wir haben ein gewisses Produkt und zwar, das ist halt der Schnaps und wir sind in unserem Auftreten so, dass wir sagen können, das ist der Schnaps, das bringt ihr damit in Verbindung, das ist St. Pauli, so sind wir. Kollerig, mit der Schnauze, kommt alle ran, wir saufen ein bisschen, wir sind links angehaucht, ihr kriegt ein gutes Gefühl, ihr werdet zwar erstmal wie auf dem Fischmarkt angelabert, aber wir sind halt irgendwie immer herzlich, das ist halt einfach so. Der Shampoos-Verkäufer auf der anderen Seite würde das niemals so haben wollen, weil das würde ja immer auf sein Produkt gehen. Jeder, der das sieht, der die Verkäufer sieht, denkt sich ja auch gleich, oh Gott, wenn die so sind, dann muss das Produkt ja auch genauso sein. Also du verkaufst ja auch immer eine Idee für die Menschen.
Ja.
Und deshalb finde ich das okay. Du kämpfst gerade wieder gegen eine Fruchtfliege. Ich sehe das gerade. Ja. Und deshalb, ich finde es persönlich okay. Und deshalb muss man, glaube ich, auch gerade, wenn man in so einer alten weißen Cis-Mann-Band halt spielt, genaue Regeln festlegen, was ist okay, wie gehe ich damit nach außen und was ist nicht okay. So, meine Band zum Beispiel weiß zu 100%, dass ich diesen Podcast mache und das ist natürlich ja auch für Oatville-Fans immer so ein Punkt, ich lasse sie nah in mein Leben ran und dadurch kann ich natürlich auch Leute halt verschrecken.
Ja, absolut.
Die vielleicht nicht den gleichen politischen Gedanken wie ich teile.
Absolut, ja. Oder viel unmittelbarer schon beansagen, was dir in dem Augenblick durch den Kopf geht, haben halt die anderen 3, 4, 5 teilweise auf der Bühne ja nicht in der Hand bei dir, sondern das kommt dir halt in dem Augenblick und das willst du dann zum Ausdruck bringen oder auch nicht, aber da können die ja fast gar nicht sozusagen quasi dir was sagen oder da eingreifen. So, sie können natürlich sagen, ja, beim nächsten Mal diese und jene Themen bitte nicht. Die Frage ist, wie lässt du dich davon sozusagen beeinflussen, aber in jedem Falle, wenn du sozusagen intuitiv bist und das, so schätze ich dich ein, so habe ich ja auch bisher Oatville-Shows auch gesehen, dass du dir die meisten Sachen in dem Augenblick dann einfallen, dann ist das ja auch da schon der Punkt, ne?
Ja, die Themen sind ja wie zum Beispiel die Missbrauchsblase bei Radio Havanna oder die Missbrauchsblase bei Feine Sahne Fischfilet.
Oder bei...
Siehst du, und jetzt fängt das schon an, ne?
Aber ich will da auch mich jetzt nicht...
Aber jetzt sind...
Na, genau, jetzt wackelt's schon.
Jetzt wackelt's schon. Da befinden wir uns ja auch in dieser komischen Missbrauchsblase.
Ja.
Ob das stattgefunden hat oder ob das nicht stattgefunden hat, werde ich jetzt nicht ausdiskutieren, weil das hat hier keinen Platz, weil das ja. Öffentlichkeit ist, weil das ja. Meinung ist.
Genau, richtig.
Aber Feind ist eine Fischfilet und Radio Havanna, da gibt es einen Missbrauchs-
Und das ist auch Anklage. Im Netz.
Und das ist im Netz
ja.
Und das schlägt sich auf die ganze Band halt breit, ja, sondern genau. Nicht nur auf eine Person. Ja. Und ich meine, wie willst du das handhaben? Hätten die Toten Hosen sagen müssen, nee, ihr kommt jetzt nicht mit auf Tour, weil wir nicht wissen, was eigentlich los ist. Also das ist eine Frage, die man jetzt, weil es passiert ist, schlecht beantworten kann. Ich glaube, man kann aber präventiv vorarbeiten und generell, wenn man unterwegs ist, Sicherheit einfach Regeln stellen. Auch als Gruppe, als Mensch und auch einfach sagen, wie gehen wir mit anderen Menschen, wie gehen wir mit Fans um, was ist unsere politische Aussage und jeder muss sich daran halten. Macht ihr sowas nicht? Geht ihr nicht bei sowas ins Gespräch und sagt halt einfach so, ey, was sagen wir von der Bühne? Sagen wir
doch,
was
Politisches? Doch, natürlich, auf jeden Fall. Bei uns ist es aber weniger, was gesagt wird, jetzt, sondern wir verdiskutieren tatsächlich eher die Haltung, wie was gesagt wird.
Das verstehe ich nicht.
Okay, ich versuche es dir mal zu erklären. Es gibt ja so Floskeln oder es gibt ja auch so eine bestimmte Haltung, einen Tonfall oder so einen bestimmten Gestus. Der sagt genauso viel aus wie Worte. Und das versuchen wir viel mehr zu vermeiden. Also, was will ich damit sagen? Es gibt zum Beispiel Symboliken oder Sachen, die wir prollig finden, die wir hemdsärmlich finden, die wir macho-mäßig finden, die finden wir nicht gut, wo wir auch alle vier nicht hinterstehen können.
Fuß auf der Monitorbox.
So, also, das ist ein tolles Beispiel, macht eh keiner bei uns, aber das wäre zum Beispiel sowas, genau. Oder ich mach's noch.
Ist denn da der Antoine, der nach der Show sagt, ey, du, ja. Hier, Joe, ja. Du hattest da einmal bei dem Song den Fuß auf der Monitorbox.
Nee, das so detailliert nicht, aber wir haben schon, ich erinnere schon Zeiten, wo wir mal uns gesagt haben, also Folgendes, wo es auch eine Unstimmigkeit gab, auch generell, das ist gar nicht so, dass ich das sage, sondern das stößt anderen auch auf, dass Dinge nicht passen. Ins Publikum rennen, Schnaps trinken von der Bühne, verschiedene Sachen, zu viel Alkohol auf der Bühne, all das ist transportiert ja genauso viel Symbolik und genauso viel Message mit, wie sozusagen Dinge zu sagen. Und ich finde, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie soll der Ton klingen und man nimmt deswegen einen Mischer mit oder wie soll das Licht sein oder wie soll ein Sound sein auf der Bühne, dann finde ich, muss man sich eigentlich genauso gut oder mindestens irgendwann auch an dem Punkt mal fragen, wie will man auf einer Bühne wirken, weil das tut man ja von vornherein eigentlich eh schon, wenn man sich fragt, was zieh ich eigentlich an, in welcher Location spiele ich und so weiter und so fort, wer ist eigentlich eine Vorgruppe, wer nicht, also man fällt ja schon ganz viele Entscheidungen und ich finde, dass das auch total wichtig ist, um Inhalte und auch vor allen Dingen eine gewisse, ja, um Inhalte zu transportieren und ich kann ja noch so politisch und ich kann ja irgendwie noch so kluge Sachen in meinen Songs unterbringen, noch so gesellschaftskritische Sachen, wenn ich das, es ist auch unglaubwürdig, was die Texte machen, wenn ich dann aber irgendwie komische Ansagen, prollige Ansagen mache oder irgendwie das alles kaputt mache mit irgendwie dreimal fragen, sei dir gut drauf, es ist irgendwie hohl, das ist auch irgendwie leer, also dann so, das, ich finde, das muss dann irgendwie schon irgendwie so ein bisschen aus einem Guss sein und es gibt schon Sachen, die uns vier von Fluppe irgendwie dann auch aufstoßen und wo wir dann sagen, das wollen wir irgendwie nicht. Ich bin jetzt mal ganz persönlich. Ich zum Beispiel, ich störe mich immer so total, ganz doll an Handys in Hosentaschen. Das finde ich total daneben. Ich finde das einfach total bescheuert. Ich sag dir auch warum. Weil ich denke mir, für diese halbe bis Stunde, die du auf der Bühne bist, wird dich keiner anrufen. Und du musst auch das Handy da nicht in der Hosentasche haben. Was soll das? Dieser Abdruck in der Hose, es ist für mich so.
Der Inbegriff,
ich muss mal eben auf die Bühne und bin aber auch gleich wieder erreichbar. Es ist so. Das ist doch genau die halbe Stunde bis Stunde, die du auf der Bühne bist, wofür du den ganzen Tag, wenn nicht sogar Zeit vorher einplanst. Warum kannst du nicht für diese halbe Stunde bis Stunde das Telefon weglegen? Das ist für mich irgendwie komisch. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es ist für mich auch sozusagen der Inbegriff von, ich bin nur ein Hobbymucker, weil ich muss auch gleich wieder ans Telefon. Das ist irgendwie für mich komisch. Das ist ein Spleen von mir. Aber Handys auf Bühnen finde ich ganz komisch.
Ich bin voll
und warte, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und es geht auch weiter. Und dann kennen wir ja auch, gerade in kleinen Venues, dass sozusagen dieses weißt du, also dieser sozusagen Sendeeffekt. Und das ist einfach für mich so, Erbarmen. Du machst irgendwie atmosphärische Musik und es wird einfach knallhart zerstört durch die Empfangssignale deines Handys. Seriously, das ist wirklich amateurhaft. Und das kann man einfach so leicht umgehen, indem man sein Handy im Backstage lässt. Das ist einfach der Punkt. Und das ist solche eine der Sachen, wo ich mir denke, das muss einfach echt nicht sein.
Ich erinnere mich an ein Interview mit dem Gitarristen und Sänger von Muse, und zwar Matt. Jetzt, wie heißt denn der? Matthews,
Liebe Zuhörerinnen von Astra Colada, es tut mir sehr leid, dass Hauke Horath und Antoine Laval in der aktuellen Folge von Astra Colada nicht wussten, dass der Sänger von Muse Matthew Bellamy heißt. Das ist ein großer Fauxpas und ich verstehe es auch nicht, wie man sowas nicht wissen kann als Kulturschaffender, als Musikmensch, als Mensch an sich. Muse, großartige Band, sollte man wissen, und das ist so ungefähr, als würde man nicht wissen, wie der Sänger vom Freibild heißt. Ganz klar, Hartmut Engler, also von daher.
Der gesagt hat, natürlich ziehe ich mich schick auf der Bühne an. Also ich laufe doch nicht die ganze Zeit in extravaganten Klamotten durch die Gegend. Das mache ich halt auch gerne auf der Bühne, weil die Leute haben fucking $40 bezahlt für ein Ticket und möchten dann nicht die gleichen privaten Dudes sehen, die sie auch im Kegelclub halt haben. Ja. So, und deshalb, ich finde das immer wichtig, dass man sich halt Gedanken macht. Und dann sind wir halt auch schon wieder beim Verkaufen. Und dann komme ich jetzt noch mit dem letzten Thema. Ich mache mal kurz mein Bier auf. Ja. Und dann tun wir das, was wir nämlich am Anfang gemacht haben wollten. Und zwar Prost auf die deutsche Nationalmannschaft.
Ja, da wollte ich fragen, guckst du denn eigentlich Fußball? Du warst nie so richtig interessiert, oder? Schätze ich dich irgendwie ein?
Doch, ich bin unfassbar Fußball interessiert. Mhm. Ich lasse das bloß nicht so raushängen. Mhm. Ich habe bis 19 Fußball gespielt.
Ah, selber, okay.
Selber im Verein und das auch ziemlich mit dem Herzen und auch mit voller Energie, bis die Musik dann gekommen ist und ich dann gesagt habe, oh, ist ja viel geiler. Da, da kommen ja Leute und die klatschen. Ja. Und deshalb gibt es immer Zeiten, wo ich gerne Fußball gucke. Ich gucke mir gerne die Spiele an. Ich will nicht dieses Drumherum. Ich gucke mir einfach nur gerne die Spiele an und mag jeden genialen Spielzug und finde es taktisch und finde das Spiel halt einfach geil. Nicht das Drumherum. Und je weiter wir in die Zukunft rücken und je schizophrener dieser Sport wird, also dieses gesellschaftliche Konstrukt, dass die Schere zwischen Arm und Reich halt immer größer wird und diese Fußballspieler und die Vereine und die Spieleberater sich Millionen in die Tasche einstecken und niemals hat der Fußball mehr Geld reingebracht wie jetzt in diesem Jahr.
Absolut, ja.
Wird es immer schwieriger für mich, das zu gucken, ohne einen Wirkreflex zu haben.
So, aber jetzt mal, und guckst du jetzt oder nicht? Erzähl das mal deinen HörerInnen.
Also ich schaue mir das, die Sachen, die Zusammenfassung bei YouTube an. Und zum Beispiel auch für gute Momente, weil gestern hat, oder vorgestern, oder wenn ihr das hört, am Montag hat der Iran gegen England gespielt.
Ja, 6-2?
6-2 verloren, aber haben schon gleich zu Anfang gewonnen.
Ich verstehe, was du meinst, ja.
Weil sie aus Protest nicht die Nationalhymne mitgesungen haben. Und das gleiche, den gleichen Hut ziehe ich vor den Volleyball-Damen aus dem Iran, die sich haben in einem Mannschaftsfoto ablichten lassen ohne Kopftuch. Und das ist, finde ich, so mutig von den SpielerInnen. Und manche sagen, ja, ist doch voll doof, weil das geht ja nicht nur um die Spieler und SpielerInnen an sich, sondern es geht ja auch um die Familien, die halt gerade im Iran sind und die vielleicht weggecatcht werden müssen. Aber die wollen halt alle ein Zeichen setzen. Und was machen wir? Wir haben Angst vor einer gelben Karte. Und das meine ich halt auch mit dem Verkaufen. Also niemand kann doch jetzt gerade, also ich kann gerade die deutsche Nationalmannschaft in keinster Weise in irgendeiner Form noch sympathisch finden oder abnehmen, was sie halt da gerade machen. Dass man sich halt auch noch diese One-Love-Binde halt abschwatzen lässt. Weiß ich nicht, da würde ich als Manuel Neuer sagen, ja okay, dann tätowiere ich mir das einfach auf dem Arm. So, und dann können sie halt nichts mehr sagen.
Stimmt. Ich habe mir tatsächlich ziemlich pragmatisch überlegt, ich gucke das nicht. Ich habe mich schon immer für Fußball auch interessiert, aber ich habe auch schon während der letzten EM gemerkt, so diese ganzen Tausenden von Spielen und Vorrundenspielen und so, irgendwie, man verliert ein bisschen den Überblick auch und dadurch auch so das Interesse, weil es gab einfach viel zu viele Spiele, bevor es dann mal in Anführungszeichen richtig interessant wurde. Und habe einfach für mich jetzt festgestellt, nö, vor dem ganzen Hintergrund und auch so einem gewissen mittlerweile Desinteresse gucke ich nicht. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich die diesjährige NFL-Saison dafür intensiver verfolge.
Bist du jetzt im Football-Game?
Ich gehöre, genau. Ich finde es total interessant.
Oh, alle meine Freunde gehen gerade wirklich auch ins Football-Game.
Wirklich, ist ja toll. Es passt eh gut und so. Und ich habe auch so eine Lieblingsmannschaft, die gerade irgendwie lost. Und es macht total, also irgendwie ist das nett. Irgendwie so ein bisschen. Und das Schöne ist an NFL ist, dass oder am Football ist, dass es nämlich auch mal sonntags die Übertragung sind und es ist wirklich so bisschen wie Tatort um 7:45 gibt es eben auch zwei NFL-Spiele am Sonntag Abend und die werden im Free TV übertragen und das ist auch super. Und da kann man auch toll Sachen nebenbei machen und es einfach so laufen lassen und mich unterhält das auch ganz wunderbar. Und deswegen skippe ich Fußball dieses Jahr.
Das finde ich okay, aber ich bin viel zu interessiert dafür, was da passiert und hoffe inständig auf englische, queere Menschen, die Alkohol trinken und die sich küssen und die ein Zeichen setzen, weil wir als Mannschaft können das nicht. Ja. Und wir können es auch nicht durch den Sport machen.
Ja, gebe ich dir recht. Und am Ende ist es so, ich finde einfach unterm Strich bleibt für mich irgendwie, ja, jetzt ist es irgendwie, kann man durchaus auch Kritik am DFB und so äußern, aber ich finde, die größten Übeltäter ist die FIFA. Wie kann man so ein Verein sowas von dulden über mehrere Jahre hinweg? Im Grunde ist das, geht es gar nicht. Ich bin froh, dass sie jetzt einfach auch durch zahlreiche Dokumentationen, ich habe auch übrigens apropos eine ganz tolle von, hast du es auch gesehen mit...
Die 45 Minuten Dokumentation aus dem ZDF?
Nein, mit dem Comedian, hätte ich fast gesagt, so ironisch aufgearbeitet. Das war witzig auf ARD. Der Friseur von Gianni Infantino. für die Gianni Infantino nicht kennen oder kein Bild vor Augen haben, er hat eine Glatze, da ist schon die Ironie drinne und gespielt wird da unter anderem von von den Doofen. Ditsche, wer ist der Ditsche Schauspieler?
Oh,
genau.
Gespielt von Ditsche.
Olli Dietrich. So, und der Friseur von Infantino wird gespielt von Olli Dietrich, großartig ironisch, herrlich aufgearbeitet in so einer Art Mockumentary, also kann ich wirklich ans Herz legen, bestimmt auch in der Mediathek zu finden, aber das finde ich toll, also dass man so auch damit umgehen kann und bin froh, dass die FIFA deswegen jetzt auch ein bisschen sozusagen da auch einer gewissen Kritik unterzogen wird, aber insgesamt geht es natürlich gar nicht und das ist auch übrigens ein Versagen aller.
Dann würde ich sagen, mit diesem Versagen aller gehst du in das große Grünkohlessen, was du jetzt gerade vorbereitest.
So ist es.
Und ich gehe jetzt nach Hause und nutze die Zeit, um ein bisschen zu schneiden. Nee, aber schön, dass wir dann doch irgendwie in so ein gutes Gespräch gekommen sind. Also danke, dass du eine gute Vertretung gewesen bist.
Oder?
Ne, ich bin normalerweise gewohnt, dass da auf der anderen Seite dann jemand sitzt und zwei Stühle, keine Meinung. Wir haben eine tolle Playlist. Und die Playlist heißt Astra Colada Nacht Asyl. Die könnt ihr finden auf Spotify. Und wenn du Bock hast, kannst du dir auf diese wundervolle und zum Feiern gemachte Playlist ein, zwei Songs wünschen. Ich habe zum Beispiel Yin Yin. Das ist eine Band, die ich gerade erst entdeckt habe vor kurzem und war sehr traurig, dass sie am Montag im Knust gespielt hat und ich es verpasst habe. Und die haben einen sehr, sehr tanzbaren Track und der heißt One Inch Punch. Und dann gibt es noch eine Band, die heißt Leclerc, die ist genauso tanzbar. Und die haben einen Song, der heißt Dallas. Und dann spielt Sohn im Dezember am 1.12. im Mojo und von dem wünsche ich mir seinen All-Time-Favorite The Wheel.
Und ich wünsche mir von Houston, von der Band Houston, Kommst du. Ein sehr schöner Song genau, eine deutschsprachige Band, die mich schon länger interessiert, wobei ich es mich mit deutschsprachiger Musik grundsätzlich eher schwierig finde und da ist aber was mich sehr interessiert. Irgendwo so zwischen Melancholie und klugen Texten und es ist nicht ganz so einfach gemacht, deswegen Husten, kommst du.
Kluge Texte und Melancholie? Gibt es nicht da auch diese eine Band aus Hamburg, die Fluppe heißt? Danke, Antoine.
Schön war's.
Ihr lieben HörerInnen, Daniel Hötmann ist auf jeden Fall nächste Woche aus der Tour raus, sagt er. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, was die DNA ist, aber die DNA wird immer sein, ein Bier, zwei Mikrofone und viel Meinung. Tschüss.
Tschüss.